Liebe Gemeinde in der Kreuzkirche, liebe Gemeinde im Livestream, was für ein Wetter. Am vergangenen Sonntag bin ich noch mit dem Fahrrad hierher zur Kreuzkirche geradelt, im kurzen fliederfarbenen Hemd, weil der Flieder bei uns vor dem Haus so schön blüht. Als ich heute Morgen in aller Frühe mit Blick nach Osten auf die wunderschönen Obstbäume in meiner Nachbarschaft nochmal die Predigt durchgegangen bin, dachte ich, das Blütenmeer hat sich vervielfacht. Alles weiß. Das waren keine Blütenblätter, sondern Schneeflocken. Wer hätte das gedacht? An solchen Tagen im April, letzten Sonntag hier noch richtig Sommer fast, da möchte man doch glatt in den Urlaub fahren. Am besten dahin, wo es schön warm ist. Zumindest habe ich Vorfreude auf den kommenden Urlaub. Und wie macht man das, wenn man sich auf den Urlaub vorbereitet? Man liest Reiseführer und studiert und interessiert sich und informiert sich. Man plant. Und neulich habe ich die Neumanns kennengelernt. Die haben ihre eigene Art von Urlaubsvorbereitung. Die studieren nicht nur den Reiseführer, nein, sie lesen Bibel auf ganz besondere Art als Urlaubsvorbereitung. Vor jedem Urlaub, eine Woche lang, morgens um 3:30, 3:30 Uhr, machen sie ihre tägliche Bibellese. Und warum sitzen die Neumanns morgens vor jedem Urlaub, eine Woche lang, morgens um 3:30 im Bett und lesen die Bibel, ihre tägliche Bibellese? Die lesen auf Vorrat. Denn der Urlaub kommt. Bibellesen auf Vorrat. Als Urlaubsvorbereitung. Denn da gibt es ja interessantere Dinge, als Bibel zu lesen im Urlaub, oder? Also man macht das lieber vorweg, um die Pflicht zu erfüllen. In Ferien gibt es ja ganz andere schöne Dinge. Aber wenn Bibellesen zu einer Pflichtübung wird, die absolviert werden muss, dann darf die Pflichterfüllung natürlich nicht fehlen und wird vorher in den schönen Tagen vor dem Urlaub absolviert, um die eigene Seligkeit nicht zu gefährden. Also, um jetzt nicht missverstanden zu werden, ich selber lese gerne Bibel. Das ist nicht nur Teil meiner Arbeit als Pastor dieser Gemeinde, sondern ist eine ganz wichtige Lebens- und Informationsquelle und auch wichtig. Und die Bibel ist und bleibt ja auch Grundlage für Leben und Lehre. Und warum gibt es eigentlich sowas wie eine Baptistengemeinde? Johann Gerhard Onken, einer der Gründer der deutschen Baptisten, wurde mal gefragt, warum es die Baptisten gibt. Seine Antwort lautete, in der Mitte des 19. Jahrhunderts, die Bibel ist schuld. Weil man Bibel liest und mündig Bibel liest und sich informiert und schaut, was machen wir denn mit der Bibel und wie leben wir denn damit? Also Bibellesen halte ich aus eigener Erfahrung heraus für wirklich wichtig und notwendig. Aber Bibel als Pflichtübung morgens um 3:30, um auf Vorrat zu lesen, ich glaube nicht, dass das hilfreich ist für die Seligkeit. Aber was kann und muss ich denn tun für meine Seligkeit, für meine Rettung? Wie werde und bleibe ich eigentlich ein guter Christ? Und womit kann ich Gott gefallen mit meinem Leben? Wo findet mein Glaube praktischen Ausdruck? Ich selber hatte das Glück, vor 2 Wochen in einem Kurzurlaub zu sein in Eisenach und bin zur Wartburg raufmarschiert bei super Wetter, bin richtig in Schwitzen geraten. Zum Glück hatte ich Wandersachen dabei. Ein wunderschöner Tag, Frühling, alles blüht, warm. Ich war auf den Spuren Martin Luthers unterwegs und bin auch auf diesem Weg wieder der großen Frage von Martin Luther begegnet, die so die Reformation auslöste und anhand der Bibel auch beantwortet wurde. Die Frage lautete damals, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Das war die große Frage von Martin Luther, die dann zur Reformation in Deutschland führte. Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Betonung auf gnädig, denn Martin Luther glaubte schon lange an Gott. Dass es Gott gibt, dass er an Gott glaubt, das war für den sonnenklar. Da brauchte der nicht lange überlegen. Das war einmal Teil der Zeit, der Kultur, wo Gott wirklich relevant war in der Gesellschaft und auch für einen Mönch wie Martin Luther. Er glaubt an Gott. Aber er glaubte, wie viele Leute seiner Zeit, an einen zornigen Gott. Ein Gott, vor dem man Angst haben musste. Ein Gott, der straft und genau aufpasst, was du machst und richtig machst und falsch machst. Ein Gott, dem man echte Opfer bringen musste. bis hin zum Kauf von Ablassbriefen für die Sünden. Und der Erlös ging dann für den Bau des Petersdoms in Rom. Martin Luther glaubte an Gott, an einen Gott, dem man Werk und Leistungen bringen musste und wo Glaube auch seinen Preis hatte an Opfer und Schmerzen. Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Das war die Schlüsselfrage der Reformation. Und im Rückblick auf diese Frage und wie er sich damit gequält und beschäftigt hat und welche Antwort er gefunden hat, hat Martin Luther im Rückblick später Folgendes gesagt. Er sagt, es ist wahr, ich bin ein frommer Mönch gewesen, Augustinerkloster in Erfurt. Ist je ein Mönch in den Himmel gekommen durch Möncherei, schreibt er, so wollte auch ich hineingekommen sein. Denn ich hätte mich, wenn es länger gewährt hätte, zu Tode gemartert. Mit Wachen, Beten, Lesen und anderer Arbeit. Wachen, Beten, Lesen, anderer Arbeit. Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Diese Sehnsucht nach vollkommener Heiligkeit. Mehr sein wollen, damit ich Gott wirklich gefalle. Mit der Versuchung aber auch, mich von der Gnade Gottes, die jeden Morgen neu ist, zu emanzipieren. Sich von der Gnade Gottes, die jeden Morgen neu ist, zu emanzipieren, weil man die dann nicht mehr braucht, sondern versucht zu ersetzen durch Wachen, Beten, Lesen und andere Arbeit. Und dann entdeckte Martin Luther nicht nur Gott, sondern entdeckte den Gott der Bibel, wie Gott wirklich ist. Ein gnädiger und barmherziger Gott. Durch das Lesen und Studieren der Bibel entdeckte Martin Luther den Gott jenseits über allem Wachen, Beten, Lesen und anderer Arbeit. Martin Luther entdeckte den gnädigen Gott und das ist als reformatorischer Grundsatz dann auch in die Theologiegeschichte eingegangen, sola gratia. Martin Luther entdeckte den gnädigen Gott, den er nicht bekommen konnte, den er auch nicht erarbeiten konnte. Er entdeckte den gnädigen Gott, von dem die Bibel längst berichtet hatte. Denn die Frage, wie bekomme ich einen gnädigen Gott, war schon längst und weit vor Luther beantwortet. Fast 1500 Jahre zuvor, bevor Martin Luther seine Übersetzung der Bibel machte in die deutsche Sprache, als er sie vollendete, schrieb Paulus an die Christen in Ephesus, in Epheser 2, Vers 4 bis 7, Folgendes, und wir hören es heute mal nach der Luther-Übersetzung.
Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet und er hat uns auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus.
Vielen Dank. Den Text können wir mal so stehen lassen. Reich an Barmherzigkeit, große Liebe, geliebt, lebendig gemacht, gerettet, auferweckt, eingesetzt, Reichtum, Gnade, Güte, Christus Jesus. So lautet Gottes Antwort auf die drängende Frage der ersten Christen damals vor etwa 1500 Jahren, der Frage von Martin Luther vor etwas über 500 Jahren und auch von manchen Christen heute noch. So lautet Gottes Antwort auf die Frage, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Diese Frage ist längst beantwortet. Und dabei unterschlägt die Frage nicht, dass ich ja als Mensch einen gnädigen Gott benötige, dass das notwendig ist, also eine Not auch wendet, weil mein Zustand als Mensch ohne Gott nicht gut ist. Das galt schon für Paulus, die ersten Christen, das galt auch für Martin Luther im 16. Jahrhundert, das gilt auch für Christen heute. Tod in Sünden, beschreibt Paulus das. Also jemand, der trotz mancher frommen Leistungen, mancher Frömmigkeit, auch christlichem Selbstverständnis, von Gott getrennt lebt, verloren ist, lost, könnte man neudeutsch sagen. Tod in Sünden. Interessant ist, dass Paulus das auch an Christen schreibt, nach Ephesus. Also auch für Menschen, die sich Christen nennen und sogar dafür einiges tun, Christen zu sein und zu bleiben. Tod in Sünden. Getrennt vom gnädigen Gott, weil sich, um mit den Worten Martin Luthers zu sprechen, etwas zwischen mich und Gott geschoben hat. Etwas, das mich von der Gnade Gottes, die jeden Morgen neu ist, emanzipiert. Für Luther war es damals Wachen, Beten, Lesen und andere Arbeit. Und wer tot ist in Sünden, kann sich eigentlich beim besten Willen keinen gnädigen Gott verschaffen. Das funktioniert nicht. Dietrich Bonhoeffer wurde mal von einem jungen Pfarrer gefragt, oder nein, ihm wurde von einem jungen Theologen Pfarrer gesagt, ich möchte ein Heiliger werden, sagte der junge Theologe. Die Antwort Bonhoeffers war interessant. Sie lautete, ich möchte Glauben lernen. Bonhoeffer antwortete mit, ich möchte Glauben lernen. Glauben lernen, also Vertrauen lernen. Vertrauen auf diese Rettung aus Gnade, von der wir gesungen haben. Vertrauen auf Gott, der da reich ist an Barmherzigkeit für mich und für die anderen. Ich möchte Glauben lernen, auch als Christ. Ich möchte Glauben lernen an Gottes große Liebe, mit der er mich geliebt hat. Und auch die anderen. Paulus spricht ja vom Wir und vom Uns und nicht vom Ich. Ich möchte Glauben lernen an den Christus, der lebendig macht und befreit. Und andere auch. Ich möchte Glauben lernen an die Gnade, die mich rettet und die auch für die anderen gilt. Ich möchte Glauben lernen an die Auferweckung vom Tod in Sünden, in meinem Glauben und auch in meiner Taufe, wo das sehr deutlich auch spürbar und erkennbar wird, mit Christus begraben und zum neuen Leben auferstanden. Ich möchte Glauben lernen an die Einsetzung im Himmel. Das heißt, ich möchte Glauben lernen, dass ich keinen Tag meines Lebens ohne Gott existieren muss. Ich möchte Glauben lernen, dass diese Gnade Gottes, die für alle Zeiten gilt, auch über diesen Tag hinaus gilt und an diesem Tag gilt. Dass die so reich und so reichhaltig ist, dass sie jeden erreicht und Ausdruck höchster Güte ist in Jesus Christus. Die Verse aus dem heutigen Predigttext, die Verse zur Gnade Gottes, stammen wahrscheinlich aus einem alten urchristlichen Lied aus dem ersten Jahrhundert. In der griechischen Sprache kann man das im Text noch nachvollziehen. Theologiestudierenden mögen sich diesen Text gerne mal anschauen bei Gelegenheit. Die Melodie dazu fehlt uns. Und trotzdem ist dieser Text vertont worden und wir hören das gleich miteinander. Und werden es auch später noch im Gottesdienst miteinander singen. Die Melodie von damals haben wir nicht, aber der Text klingt weiter. Miteinander werden wir also die Botschaft des heutigen Predigttextes singen. Und finden dazu eine Melodie. Gott, der da reich ist an Barmherzigkeit. Thank you. Wie schön, dass solche berührenden Texte weiterklingen. Und vielleicht hat sich mancher auch an dieses Lied erinnert. Wir werden es nachher zum Abschluss des Gottesdienstes nochmal singen. Dreimal wird es betont, damit es unüberhörbar ist. Das galt, das gilt und wird gelten durch seine große Liebe, damit er uns geliebt hat. So ist der gnädige Gott. Martin Luthers Frage, wie bekomme ich einen gnädigen Gott, was kann ich dafür tun, kann man nur mit nichts beantworten. Wachen, beten, lesen, andere Arbeit, Fastenleistungen, Bibellesen auf Vorrat, morgens um 3:30, Eifer für Gott, das sind alles Leichtgewichte gegenüber die Gnade Gottes, die all diese Bemühungen mehr als aufwiegt. Und ich möchte euch nochmal ganz kurz bitten, aufzustehen, um ein Experiment zu machen. Stellt euch vor, ihr seid eine Balkenwaage. Ihr habt einen linken Arm, einen rechten Arm. Jetzt packt ihr mal in die linke Waagschale zum Beispiel Wachen, Beten, Lesen, andere Arbeit, Fasten, Leistungen, Bibellese auf Vorrat. Das ist ganz schön schwer, ne? Also da geht der Arm eigentlich nach unten mit der Waagschale, wenn man da so alles reinpackt. Jetzt nehmt ihr mal die rechte Hand und legt da mal die Gnade Gottes rein. Was wiegt schwerer? Und was passiert mit den anderen Dingen, die ihr in die linke Waagschale gelegt habt? Ja? Dankeschön für dieses Experiment. Nehmt das mal mit. Und wenn ihr mal irgendwie in eine Situation kommt, wo ihr sagt, Mensch, da sind so Dinge, die meine ich jetzt tun zu müssen für Gott. Und die können ganz schön belastend sein. Dann stellt euch mal vor, ihr seid so eine Balkenwaage. Ihr sammelt das mal an. Das gewinnt an Gewicht. Und dann legt ihr mal in die andere Waagschale die Gnade Gottes. Ich glaube, dass die Dinge dann etwas leichter werden. Was wiegt schwerer? Die Gnade Gottes überwiegt alles. Sie wiegt schwerer als alles. Aber was fällt uns eigentlich schwerer? An Gott zu glauben oder an Gottes Gnade zu glauben? Was fällt uns schwerer? In der Regel fällt es schwerer, an die Gnade Gottes zu glauben. An Gott glauben kriegt man vielleicht noch irgendwie hin, aber an die Gnade Gottes glauben, ich glaube, das fällt schwerer, aber es wiegt auch schwerer, denn die Gnade Gottes überwiegt ja alles andere, alle menschlichen Bemühungen und Werke. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, damit ist alles geregelt, ich brauche nichts mehr zu tun. Also wenn Gnade Gottes in meinem Leben ist und alles sich dann etwas leichter anfühlt, weil ja mein Leben durch Christus bestimmt ist, durch seine Gnade, die alles aufwiegt, stoppt nicht so schnell. Wie wirkt sich denn Gottes Gnade auf mein Leben wirklich aus? Und dazu der zweite kleine Text zum Abschluss der Predigt, denn dieser Epheser-Text hat noch 3 weitere Verse. Epheser 2, 8 bis 10, bitte.
Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen.
Gemacht. Und er erinnert sie daran, wozu sie es sind, zu den Gottes Werk. Dass Gott sich selbst geschaffen hat in Jesus Christus, zu Gottes Freude. Das heißt, die sind längst da. Da brauche ich gar nicht lange nach zu suchen und zu grübeln. Die sind längst vorbereitet. Das heißt, wer sind wir als Christin oder als Christ? Wir sind Gottes Werk, von Gott selbst geschaffen durch Jesus Christus und das allein aus Gnade. Und wozu leben wir als Christen und Christinnen? Du lebst zu guten Werken, die Gott längst schon für dich vorbereitet hat. Die gibt es jetzt zu tun, allein aus Gnade. An der Stelle wird deutlich, dass Leben als Christ eine Gabe und Aufgabe zugleich ist. Eine Gabe durch die Gnade Gottes, die er uns schenkt, und eine Aufgabe, dass diese Gnade Gottes in uns wirksam wird, und zwar in guten Taten des Glaubens und der Gnade. Und woran erkennen wir, was zu tun ist? Wie packen wir das an? Ich glaube, das ist gut, sich mal an der Stelle ein bisschen umzuschauen, dass du und ich, dass wir Gottes Werk sind. Wir sind Gottes Werk. Wer rechts, links, vor, hinter, neben dir sitzt, ist Gottes Werk. Wir sind bereits das, wozu Gott uns haben möchte. Wir sind bereits das, was wir durch Gottes Gnade leben. Wir sind es bereits. Du und ich, wir sind durch Gott, den Schöpfer, durch Christus, unseren Retter und Erlöser und durch den Heiligen Geist, der uns anleitet, bereits geschaffen zu guten Werken. Und zwar zu guten Werken. Dinge, die Qualität haben und die Gott schon längst für uns vorbereitet hat. Das heißt, wer aus der Gnade Gottes gerettet ist, und damit möchte ich schließen, wer an Jesus Christus glaubt, der ist bereits begabt und beschenkt. Mit allem, was gut ist und notwendig für ein christliches Leben. Der ist bereits bereitet und auch bereit. Bibellesen auf Vorrat morgens um 3:30. Wachen, beten, lesen, andere Arbeit dienen stattdessen nur dem eigenen Ruhm. Paulus schreibt hier vom Rühmen. Sind aber Leichtgewichte gegen die Gnade Gottes. Gnade Gottes wiegt viel schwerer. Und wenn wir Heilige werden wollen, Bonhoeffer würde sagen, lernt zu glauben. Ich will lieber lernen zu glauben. Weil Gott uns heiligt, zur Heiligen macht. Wir sind es nicht selbst. Der Glaube an den gnädigen Gott schließt dann aber die guten Werke ein, die in idealer Weise zu uns passen. Das heißt, das, was ich tue, hat seinen Maßstab in der Gnade Gottes und seiner Güte. Daran entscheidet sich, ob das, was ich tue, auch gut ist. Wenn wir Gottes Werk sind, geschaffen zu guten Werken in Christus, ist bereits alles da in uns hineingelegt. Und dann können wir es auch leben. Also gute Werke tun, weil sie typisch für uns sind, weil sie einfach zu uns gehören, wenn wir von Gottes guter Gnade leben. Und diese guten Werke sind auch von Gottes Gnade motiviert. Und das allein aus Gnade. Amen.